Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt einen 53-Mann-Roster hat, so wie alle Teams einen 53-Mann-Roster haben. Und es werden jetzt Spieler geclaimed, die gecuttet wurden, und die Practice Squads werden Stück für Stück erweitert. Und darum soll es tatsächlich auch in dieser Folge unter anderem gehen. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze diese Woche nicht alleine, sondern der Thilo ist wieder mit dabei. Moin, Thilo.
Moin, moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Ja, ich habe schon angekündigt, was euch diese Woche erwartet, was euch in dieser Folge erwartet. Wir gehen natürlich einmal durch die Roster Cuts und was sich seitdem schon geändert hat, weil es hat sich seitdem schon etwas geändert. Und dann werden wir einmal durch unseren Spielplan gehen und wie jedes Jahr mal kurz sagen, wie wir das einschätzen, wo landen wir am Ende, und dann noch ein paar Hot Takes, Bold Predictions, wie man es nennen möchte, am Ende raushauen. Das darum geht. Wir werden tatsächlich nicht über das Preseason-Spiel sprechen. Das ist uns jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen abhanden gekommen. Aber es hat im Prinzip auch keine Relevanz mehr, weil die Dolphins haben ja ihre Aktionen schon getätigt. Und der eine oder andere Spieler hat die Snaps eben genutzt. Der ist im Kader oder eben im Practice Squad, und andere Spieler sind nicht mehr bei den Dolphins. Und vielleicht fangen wir damit tatsächlich an. Mike White ist nämlich nicht mehr Teil der Dolphins. Ich hatte es ja schon in der Offense Prediction angekündigt, und hinsichtlich der ganzen Geschichte hattest du, Thilo, ja auch gesagt, dass wir zwei Quarterbacks mitnehmen. Das sind jetzt tatsächlich Tua und Skylar Thompson. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir nur zwei mitnehmen. Aber offensichtlich vertraut man der Gesundheit von Tua wieder ein bisschen mehr und hat deswegen Mike White aus dem Roster gestrichen. Und das schon vorher. Was, ja, Thilo, wie siehst du es? Mike White ist nicht mehr Teil der Dolphins.
Also es hatte sich ja irgendwie dann doch so während der Preseason schon angedeutet, dass das irgendwie nicht mehr so richtig weitergeht. Zwei Quarterbacks hatte ich tatsächlich irgendwie im Gefühl, ja, auch wenn man natürlich diesen Kaderplatz jetzt so ein bisschen hergibt, dass es Skylar Thompson als Backup ist, finde ich erstmal okay. Wir haben natürlich die große Gefahr, wenn da jetzt was passiert. Wir haben jetzt natürlich Tim Boyle verpflichtet fürs Practice Squad. Aber das kann es dann ja nicht sein. Von daher, auf der einen Seite heißt es Daumen drücken, dass Tua nichts passiert. Auf der anderen Seite glaube ich, dass da auch noch irgendwas passiert im Laufe der Zeit. Viele rufen ja nach Tannehill. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, weil das ist so einer, der dann der Erste ist für mich, der irgendwo unterschreibt, wenn sich leider jemand verletzt. Von daher heißt es da so ein bisschen abwarten noch. Ich glaube, das wird nicht Skylar Thompson auf Dauer bleiben.
Meinst du nicht? Okay, da bin
ich. Nee, glaube ich nicht.
Na, ich glaube schon tatsächlich, dass er unser Backup-Quarterback sein wird. Ich meine, er ist ja jetzt auch schon seit, ist im Prinzip, das ist auch die Ironie des Schicksals, diese Quarterback-Klasse, wo alle Quarterbacks, die in den ersten fünf Runden gepickt wurden, schon ein neues Team haben. Und der letzte Pick des Drafts ist Starter bei den 49ers und der vorletzte ist Backup bei den Dolphins. Auch irgendwie eine Ironie des Schicksals aus der damaligen Draft-Klasse. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon direkt in den Roster-Cut-Geschichten drin. Und dann gehen wir doch einfach mal direkt rein mit der Liste der Dolphins. Also wir sind schon durchgegangen. Also Tua und Skylar Thompson. Dann haben die Dolphins vier Running Backs und einen Fullback. Also der Fullback ist Alec Ingold, Raheem Mostert, Devon Achane, Jalen Wright und Jeff Wilson Jr. sind die Running Backs. Wide Receiver sind Tyreek Hill, Jalen Waddle, Braxton Berrios und Malik Washington. Da kommt gleich noch einer zu, aber darüber sprechen wir dann. Durham Smythe, Jonnu Smith, Julian Hill und Tanner Connor. Es sind tatsächlich vier Tight Ends wieder geworden, womit ich nicht gerechnet hätte, aber es ist so. In der O-Line haben wir Terron Armstead, Patrick Paul, Kendall Lamb, Austin Jackson, Liam Eckenberg, Aaron Brewer, nicht Andrew, Robert Jones, Lester Cockton und Andrew Meyer. Hier haben wir auch Jack Driscoll noch im Kader gehabt, der ist aber inzwischen schon wieder nicht mehr mit dabei. Aber dazu kommen wir gleich. Wie gesagt, wir haben fünf Defensive Liner. Zach Sealer, Calais Campbell, Benito Jones, Brandon Pilley und Deshaun Hand. 10 Linebacker, Jalen Phillips, Quinton Bell, David Long, Channing Tindall, Jordan Brooks, Duke Riley, Anthony Walker, Emmanuel Ogba, Chop Robertson und Mohamed Camara. Und im Defensive Backfield haben wir 11 Spieler. Jalen Ramsey, Kendall Fuller, Kader Kuhu, Ethan Bonner, Ciaran Neal, Storm Duck, Javon Holland, Jordan Poyer, Elijah Campbell, Marcus May und Patrick McMorris. Jake Bailey und Jason Sanders sind auch noch mit dabei. Viele waren schon, oh mein Gott, die Dolphins haben ihren Long Snapper gecuttet, der Kollege Ferguson. Keine Sorge, das ist ein ganz typisches Vorgehen inzwischen, dass da auch der Long Snapper gecuttet wird, aber Ferguson wird definitiv vor dem ersten Spieltag wieder bei uns im Kader sein. Das ist einfach nur, dass man sich nochmal einen anderen Spieler reinholen kann, wo man sonst vielleicht nicht die Chance hat oder einen Spieler noch sich vorhalten kann, der dann entweder später erst entlassen wird oder den man dann anderweitig noch los wird. Das zu dem Roster. Fangen wir einfach mal mit der Offense an, weil wir da gerade ja schon ein paar Themen hatten, beziehungsweise damit angefangen sind. Micho, hast du irgendwelche großen Überraschungen bei der Offense, was den Roster angeht? Was war für dich weil ich meine, über die großen Sachen braucht man nicht sprechen, wie, oh mein Gott, Tariq Hill und Jalen Waddle sind im Kader. Was sind für dich Überraschungen? Was hättest du so nicht gedacht? Was findest du positiv? Was eher negativ?
Also, vielleicht zuallererst einmal nochmal die Geschichte mit Mike White, der ist nun mal von Skylar Thompson ganz klar, ja, ausgestochen worden. So deutlich muss man das sagen. Ausgestochen worden. Und von einem Practice Squad Quarterback wird ja was anderes erwartet als von einem Backup Quarterback. Viele sagen ja von wegen, oh, Practice Squad sind unsere Backups. Das stimmt aber nur zum Teil. Practice Squad Mitglieder sind vollwertige Mitglieder des Teams im Grunde genommen, die aber vor allen Dingen den Gegner simulieren. Da braucht man dann aber auch ganz bestimmte Fähigkeiten. Und deswegen finde ich es gar nicht so überraschend, dass man Mike White da rausgeholt hat, weil Mike White in meinen Augen für einen Practice Squad Quarterback auch nicht wirklich geeignet ist, weil dafür ist er wiederum irgendwo zu eindimensional. Zu wenig in der Lage, quasi andere Spieler zu simulieren. Also das finde ich von daher weniger überraschend und vergleichsweise positiv. Was mich überrascht hat, sind vor allen Dingen zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich, dass wir mit 4 Tight Ends gehen. Das zeigt für mich aber so ein bisschen, ich glaube, dass wir Jonnu Smith nicht wirklich als Tight End sehen, sondern mehr wirklich auch als wieder als Receiver, ähnlich wie Mike Gesicki damals. Das heißt, als wirkliche Tight Ends Durham Smythe, Julian Hill und Tanner Connor. Da denke ich, dass Durham Smythe die meisten Snaps als richtiger Tight End bekommen wird, nach wie vor. Und das Zweite, was mich ein bisschen überrascht hat, was heißt überrascht, beziehungsweise was ich negativ auch sehe, sind tatsächlich unsere Running Backs. Devin Achane und Jeff Wilson sind gute Running Backs, sind aber beide so ein bisschen verletzungsanfällig. So, Jalen White muss sich natürlich erstmal beweisen, obwohl er in der Preseason super gespielt hat. Dann hat man nur einen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, alten, ohne despektierlich sein zu wollen, Running Back mit Raheem Mostert, auf den hundertprozentig Verlass ist. Von daher wundert es mich, dass wir nur 4 Running Backs mitgenommen haben. Und es ist ein bisschen die Hoffnung auf Availability. Und Hoffnung ist meistens trügerisch.
Ja, okay. Verletzungsanfälligkeit, das ist ja vielleicht auch genau deswegen, deswegen hat man ja dann nochmal Jalen Wright gedraftet, um eben dort mehr Entlastung zu haben, weil das war ja so ein bisschen das Thema, für das, wie die Dolphins quasi Running Back Position interpretieren, fehlte es da halt irgendwie ein bisschen an Tiefe. Und genau, dadurch ist man quasi jetzt aber an diese Position gebunden. Aber ich weiß gar nicht, ob 4, also ich finde das jetzt nicht unbedingt wenig, weil wenn du die einzige Position, wo man hätte vielleicht noch wen abziehen können, wäre ein Tight End gewesen. Und da weiß ich jetzt nicht, ob man das hätte machen wollen. Aber Thilo, hol du uns doch mal ab bei deinen ersten Gedanken zu den Roster Cuts in der Offense.
Die erste Welle war offensiv, daher komisch, weil wir nur vier Receiver hatten, tatsächlich. Das hätte ich niemals mit gerechnet, dass wir nur mit vier Receivern tatsächlich das 53er, das den ersten Part streiten, da kommen wir ja gleich noch zu. Isokanma ist dann jetzt schon im Practice Squad gelandet, das finde ich ein bisschen schade, tatsächlich. Und die zweite Welle war dann irgendwo das Spannende, tatsächlich. Jetzt haben wir ja mit Jack Driscoll einen weiteren O-Liner verloren, da frage ich mich so ein bisschen, wo soll das hinführen? Das war für mich auf jeden Fall überraschend. Das kam jetzt ein bisschen später, das war nicht in der ersten Welle dabei, aber es ist ja dennoch passiert. Da werden meine Bauchschmerzen eher größer als kleiner. Und zum Ausgang nochmal, ich habe eben mal so on the fly ein bisschen geguckt, weil ich auch der Meinung war, ich habe es anders gehört. Also ich bin der Meinung, dass Blake Ferguson schon wieder unterschrieben hat. Er taucht auch im offiziellen Roster jetzt nämlich wieder auf.
Ja, das haben die Dolphins vor 3 Stunden, ich habe es gerade nämlich bekannt gegeben, das genau. Hätte ich jetzt noch eingeschoben.
Ja, genau.
Dolphins, Patrick McMorris auf Injury Reserve gesetzt haben. Auf die Injury Reserve Liste kommen wir sowieso noch zu sprechen. Ja. Aber Blake Ferguson ist wieder im Kader.
Also Zahlen finde ich allerdings nicht, aber noch nicht. Gut, das, aber er ist wieder da, genau.
Ich denke, vernachlässigbar.
Ja. Bei einem Longsniper. Ja, genau. Also für mich die zwei größten Überraschungen, wie gesagt, erste waren nur 4 Receiver. Das fand ich spannend, weil nach der ersten Welle, die man so bei Entlassungen gehört hat, waren da gerade auf Receiver viele spannende Namen dabei. Wo wir jetzt vielleicht bis auf Dwayne Eskridge keinen verpflichtet haben, das ist noch nicht so richtig sicher, das wissen wir nicht. Ansonsten ist Receiver irgendwie dann doch dünner, als ich gedacht hätte. 4 Tight Ends hätte ich auch nicht gedacht, tatsächlich. Und ja, O-Line, da kommen wir bestimmt später nochmal zu, weil das wird uns weiterhin begleiten. Ansonsten ist das offensiv vieles, was man so erwarten konnte. Ich glaube, du kannst nochmal was zu Braxton Berrios vielleicht sagen, weil den hattest du ja, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht drin gehabt, ne?
Nee, hatte ich nicht. Deswegen war ich umso verwunderter, dass er einer der 4 ist, weil eigentlich haben wir mit Malik Washington so das, was Braxton Berrios ist, nur halt in jünger und durch die neue Regelung des Kick-Returns war ich auch irgendwie so, ja, gut, da braucht es vielleicht einen Braxton Berrios gar nicht mehr so wirklich. Aber die haben mich Lügen gestraft. Interessant, dass es Braxton Berrios geschafft hat im Vergleich zu den zu zum Beispiel einen Rockcraft, der im Practice Squad ist, also ein Ezekiel. Ich will immer Ezekiel sagen, aber Eze-E, also Isokanma, das hat mich schon überrascht, aber wenn man sich dann halt das wirklich mal anguckt und überlegt, so okay, wir haben noch einen OBJ, der auch auf der IR gelandet ist, da hat Chris Greer nochmal so ein bisschen Insight gegeben. OBJ wollte wohl direkt Woche 1 spielen auch, aber die Dolphins haben gesagt, nein, du kurierst dich erstmal aus, wir brauchen dich im Verlaufe der Saison und am Ende der Saison und in den Playoffs und nicht am Anfang der Saison halb fit, damit du dich dann verletzt und den Rest der Saison ausfällst. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum es zum Beispiel ein OBJ, warum der auch noch auf der nicht auf der PUP-Liste gelandet ist, also das dürfte ab Woche 4 dann relevant werden. Und darüber hinaus, wenn man sich die Titans anguckt, da wollte ich ja eigentlich drauf hinaus, wir haben Jonnu Smith, der mehr Targets bekommen wird, wir haben Durham Smythe immer noch, wir haben Julian Hill und Tanner Connor, wo man auch sagen kann, dass die gerade Tanner Connor auch im Receiving da durchaus das ein oder andere zu bieten hat. Und wenn wir, ihr habt ihn schon angesprochen, zwar den Spieler, der für Jack Driscoll reingekommen ist. Und das ist DeBose, der Wide Receiver, der letztes Jahr bei den Packers war, ein 7th-Runden-Pick gewesen ist, hat bei Charlotte gespielt, bei den Charlotte 49ers. Und das ist halt ein Spieler, der nicht wirklich für seinen Speed bekannt ist. Also das ist eher überraschend. Yards after Catch ist jetzt nicht so das, wo man da mit ihm reden oder mit ihm rechnen sollte. Aber es ist ein 6'2 Receiver, also recht groß und einfach jemand, der nicht direkt tief geht, aber halt für Crosser und solche Geschichten ein prädestinierter Spieler wäre. Und das ist halt das, wo den Dolphins natürlich so ein bisschen was fehlt, weil du hast Hill, du hast Waddle, dann hast du aber auch theoretisch einen Jalen Wright und Devin Achane, die auch auf Outside oder Tief Targets generieren können, und dir fehlt quasi das, was so ein bisschen underneath ist. Deswegen denke ich, diese 4 Tight Ends und auch jetzt Grant DeBose, da darf man gespannt sein, ob der wirklich nachher Woche 1 noch im Kader stehen wird. Ich gehe erstmal davon aus, aber es ist ein Spieler, den man jetzt gerade einfach mal ausprobiert, der von den Packers eben gecuttet wurde. So, und ansonsten war eigentlich so das Einzige, wie gesagt, diese 4 Wide Receiver, da war ich auch drüber gestolpert, und die 4 Tight Ends. Aber wenn man nochmal tiefer drüber nachdenkt, welches Element die Dolphins doch noch haben sollten, könnten und wie auch immer, und das gerade für die Tight Ends dann natürlich auch eine wichtige Geschichte ist, einfach, dass wir da Tight Ends aufstellen können, wo viele vielleicht eher mit einem Catch oder mit einem Receiver, mit einer Route rechnen, die aber auch ins Blocking gehen können, dass wir da ein bisschen flexibler werden, weil das war letztes Jahr überhaupt kein Element. Und dementsprechend war das, es war überraschend im ersten Moment, aber wenn man nochmal 2 Momente länger drüber nachgedacht hat, dann ergab das durchaus Sinn. Genau. Und damit würde ich die Offense fast abschließen. Micho, möchtest du noch etwas ergänzen oder möchtest du reagieren auf das, was gesagt wurde?
Nein, alles soweit okay.
Mensch, danke. Ja.
So. Hat mir gut gemacht.
Danke, danke. Ja, mache ich mir wieder ein Sternchen ins Hausaufgabenheft. Gut, kommen wir zur Defense. Ja, und wir sind gerade mit Micho angefangen, deswegen, Thilo, darfst du jetzt als erstes. Was war da für dich überraschend? Was war für dich erwartbar? Hau raus.
Wenige Überraschungen im Negativen, beziehungsweise jetzt, negativ ist eh falsch gesagt, aber wirklich Überraschungen. Eine schöne Überraschung, positiv würde ich anfangen, ist, dass Storm Duck es tatsächlich in den 53er geschafft hat. Das ist irgendwie so ein bisschen das Gefühl, der fährt Hype. Da habe ich mir dann auch nachher schon eine Bold Prediction zu ausgedacht. Das hat mich gefreut, weil der in der Preseason wirklich einen guten Eindruck gemacht hat. Überraschend ist, dass wir Neville Gallimore wieder abgegeben haben. Tatsächlich, ich glaube, der ist jetzt schon bei den Rams untergekommen, wo wir ein bisschen was gegen den Cap sparen. Aber da hätte ich nicht mit gerechnet. Nachdem wir da so viele Tackle verpflichtet haben, ist es jetzt dann doch deutlich dünner geworden. Da sind es dann irgendwie dann nur, in Anführungsstrichen, Benito Jones, Calais Campbell und dann DeShaun Hand. So die 3, würde ich sagen, sind da irgendwie die sich die Rotation teilen. Da hätte ich tatsächlich gedacht, dass wir da einen Spieler mehr mit reinnehmen, weil ich finde, da könnte es dann doch schneller ein bisschen dünn werden, wenn man betrachtet, dass Calais Campbell jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Klar, der hat noch nicht gezeigt, dass diese buchstäbliche Klippe irgendwie bei ihm da ist, aber vielleicht kommt sie dann. Da war ich ein bisschen überrascht, dass wir den tatsächlich abgegeben haben vor den Cuts. Und ansonsten, finde ich, wirkt das defensiv erstmal so rund für mich. Wenn dann irgendwann Brady Chubb zurück ist, liest sich das relativ gut und schlüssig. Einzig halt, wie gesagt, ist es der Nose-Tackle? Nein, es ist einfach nur Defensive Line. Da wirkt es für mich ein bisschen dünn und da hätte ich nicht gedacht, dass wir da Gallimore noch abgeben. War es gestern in der Pressekonferenz oder sogar vorgestern, ich weiß es gar nicht, hat ja Greer bzw. Mike McDaniel gesagt, er hat einfach nicht ins System gepasst. Gut, dann ist es so, man hat den Shot probiert, da geht die Welt nicht von unter, aber ich hätte nicht mit gerechnet tatsächlich. Ich dachte, dass das wäre ein Spieler gewesen, der in der Rotation auf jeden Fall seine Rolle finden wird. Hat er jetzt nicht. Und ansonsten, Channing Tindall ist dabei. Ich hoffe, dass der jetzt dieses Jahr endlich mal das Versprechen vielleicht einlöst. Ansonsten sind für mich jetzt, wie gesagt, bis auf Storm da keine Überraschungen in irgendeinem Sinne defensiv da dabei.
Micho, wie siehst du das Ganze?
Ja, Channing Tindall ist tatsächlich der Punkt, den ich auch als nächstes angesprochen hätte. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass es diesmal endlich kommt. wenn er die Gelegenheit hat, dann hat er die dieses Jahr. Auf mich freut es für Storm Duck, allein wegen des Namens. Sorry. Also, den Namen kann man sich ja nun mal nicht ausdenken. Storm Duck, einfach ein erstklassiger Name. Ein bisschen enttäuschend fand ich es für Nick Needham. Also wir wissen immer, dass Nick Needham jetzt kein Top-10-Quarterback ist. Cornerback ist. Alles gut. Aber er war halt doch eine der Erfolgsgeschichten. Und jetzt ist er nicht dabei. Jetzt ist er im Practice-Squad. Er ist auch nirgendwo anders geclaimt worden. Das hat mich auch sehr gewundert. Und das finde ich ein bisschen schade. Er ist in meinen Augen allerdings der erste Nachrücker, wenn in der Secondary irgendwas passiert. Also meiner Meinung nach ist dann Nick Needham derjenige, der gekommen ist. Und ich wundere mich so ein bisschen, wie gesagt, dass er nirgendwo anders untergekommen ist. Und ich vermute fast, dass er da einen Deal mit den Dolphins hatte. So nach dem Motto, passt auf, ihr dürft mich cutten, ich werde nirgendwo anders hingehen. Ich weiß, dass es gerade schwierig ist, aber ich bin dann ruckzuck wieder drin. Das ist so die Vermutung, die ich habe, weil normalerweise lässt man so einen Spieler wie Nick Needham, den cuttert man nicht einfach. Ich glaube, der hätte sogar in einem gewissen Maße zumindest einen Trade-Wert für einen 5- oder für einen 6-Runden-Pick gehabt. Deswegen hätte mich das sehr gewundert. Ansonsten stimme ich da mit Thilo überein. Auch gerade unsere D-Line könnte ein bisschen oder ist ein bisschen dünn, aber ich denke, dass wir das viel über unsere Onside-Linebacker, Outside-Linebacker und so weiter auffangen werden. Und da bin ich wirklich gespannt, was unser neuer DC sich da einfallen lässt. Das ist ja jetzt kein kompletter Umschwung vom System her. Das heißt, das System wird relativ ähnlich bleiben. Und da bin ich wirklich gespannt. Das ist so die Hauptsache, die ich daraus ziehe.
Ich bin tatsächlich auch gespannt, wie sich nachher am Ende mit dem neuen Defensive Coordinator darstellen wird. Also das ist ja das, was so ein bisschen dahinter steht. Da wusste man nicht genau und ich fand es auch natürlich ein bisschen schade, dass Nick Needham es nicht gepackt hat. Aber Storm Duck dafür, weil das ja so ein bisschen Tradition ist, dass Dolphins und ihre Undrafted Free Agent Cornerbacks, das könnte die nächste Erfolgsgeschichte werden nach Nick Needham und Kader Kohu. Und ja, Patrick McMorris, der ist ja leider jetzt auf IR, aber das ja auch ein Spieler, wo es mich sehr, sehr gefreut hat, dass der es doch geschafft hat. Ansonsten, ja, D-Line, ich finde es gar nicht mal so dünn, muss ich ehrlich sagen. Es sind halt 5 Spieler für 2 Positionen. Und dazu muss man auch sagen, ich glaube, dass zum Beispiel ein Emmanuel Ogbah oder auch ein Bradley Chubb vielleicht immer noch mal auch in der D-Line, also in die D-Line integriert werden. Und dementsprechend spielt das, glaube ich, gar keine so große Rolle, weil das sind, ich meine, wenn man sich das anguckt, haben wir da halt einen Emmanuel Ogbah, Chop Robinson, Mohamed Kamara und Jalen Phillips, die ja auch eigentlich, also das ist ja so Edge und Linebacker, die könnte man dann immer dazu, dann haben wir schon 9 für 4. Chubb ist aktuell noch nicht im Kader, da muss man auch mal gucken. Und ich bin halt wirklich gespannt, wie sich die Linebacker allgemein schlagen werden. Das ist so ein bisschen da, wo ich ja noch so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Ich finde es erstmal mega cool, dass Channing Tindall es geschafft hat. Und ich glaube auch, dass er sich wirklich etablieren wird. Also da glaube ich fest dran, nach dieser Offseason oder nach der Preseason auch, das ist wirklich eine positive Geschichte, dass er so viel gespielt hat wie noch nie. Man hat ihn wirklich unter die Lupe genommen, man hat den Roster geschafft. So, das sollte auf jeden Fall dafür sprechen, dass der Bursche definitiv Möglichkeiten bekommt. Ansonsten Ethan Bonner freut mich auch. Also der hat ja sein Glow-Up in so einem letzten Saisonspiel nochmal und hat das ganze Momentum mitgenommen durch die Offseason in die Preseason und hat den Kader jetzt geschafft. Finde ich richtig, richtig stark. Und allgemein liest sich das Roster solide. Und ich glaube, dass man daraus wirklich was machen kann und dass das Ganze ein bisschen noch erfolgreicher sein kann als letzte Saison. Weil letzte Saison, es war ja nicht unerfolgreich, es war halt nur hinter den Kulissen so ein bisschen schwierig, um das mal so auszudrücken, ohne dass wir irgendetwas Genaueres wissen. Und damit sind wir zumindest mal durch den Roster durchgegangen. Chris Greer hat natürlich gesagt, ja, ob wir noch mal was machen, wissen wir nicht. Wenn sich was anbietet, natürlich. Also eigentlich so das typische Bla-Bla für einen GM. Aber Thilo oder Micho, du kannst jetzt gerade, wenn du doch noch was hast, einspringen.
Ja, wo du sagst, Chris Greer. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview gehört habt. Chris Greer ist, glaube ich, der Einzige, und wir sprechen den Elefanten im Raum jetzt mal an, der halt sagt, nee, das passt mit unserer O-Line, wir sehen in unserer O-Line alles. Es ist also klar, dass in der O-Line nichts mehr passieren wird. Und wir haben da mittlerweile so oft drüber gesprochen, dass ich da jetzt einfach mal drüber hinweggehen wollte. Aber erwähnen muss man es zumindest. Unsere O-Line sieht mies aus. Punkt.
Wenn ich da kurz einhaken kann, ne? Also ich glaube, es sollte mittlerweile bekannt sein, dass ich von Chris Greer kein Freund bin und von dem, was er so gesagt hat. Ich gebe dir recht, das, was er gesagt hat, ist bla bla und ich gehe auch nicht mehr davon aus, dass was passiert. Wenn was passiert, freue ich mich trotzdem, dann müssen wir das einordnen. Ich hoffe nur jetzt schon frühzeitig, dass das Ganze nicht dann unserem Trainer auf die Füße fällt, denn ganz ehrlich, Mike McDaniel ist derjenige, der dann sagen muss, das passt nicht, das reicht nicht. Und wenn er das sagt, es reicht, dann wird ein Chris Greer das auch nach außen kommunizieren. Deswegen, ich hoffe wirklich, 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 dass wir uns alle irren und wir einfach völlig überdramatisieren und einfach die Ahnung nicht haben, dass das Ganze nämlich nicht als Bumerang zurückkommt. Denn irgendwann muss man leider an einem Punkt sagen, dass das nicht nur Chris Greers Verantwortung ist, sondern Chris Greer holt im Zweifel den Spieler und macht dann mit seinen Mitarbeitern den Vertrag, aber Mike McDaniel ist schon derjenige, der sagen muss, das passt mir nicht, das reicht hier sportlich nicht, wir hätten was tun müssen. Deswegen, ich bin bei dir, ich werde auch dazu nicht mehr so viel sagen, aber wir müssen uns davon losmachen, dass das nur Chris Greer ist. Also das ist schon ein großes Ganzes und im Moment sind wir einfach anscheinend auf einer anderen Seite der Medaille, ne? Das ist einfach so. Also,
puh, aber also ja, grundsätzlich, es sollte zumindest so sein, dass es auch Mike McDaniel ist, aber ein GM ist eben dafür da, eine strategische Ausrichtung zu machen, die auch zwar in Einklang mit dem Trainer ist, die aber nicht abhängig vom Coach ist. Und deswegen sehe ich trotzdem die Hauptschuld bei ihm, also das möchte ich ganz klar dazu sagen, weil das ist seine Hauptverantwortung. Und letztendlich muss Mike McDaniel, klar kann er Wünsche äußern und kann dies oder jenes sagen, aber Mike McDaniel muss mit dem Material arbeiten und aus dem Material, was ihm gestellt wird, das Beste herausholen.
Ja, da sind wir dann nicht genau in den Prozessen zu tief drin, ne? Aber ich würde jetzt einen Mike McDaniel schon so einschätzen, dass der intern so viel Selbstbewusstsein hat und dann mal auf den Tisch hauen kann und sagt, so geht's halt nicht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da intern man halt zufrieden ist. Also, das zeigt uns ja alles, ne? Wir diskutieren da seit Jahren drumrum, wir sind unzufrieden, aber intern hat man anscheinend ein eigenes Bild. Ob das jetzt final richtig ist, das wird wahrscheinlich dann diese Saison zeigen. Also gehe ich fest von aus, dass er uns Antworten bieten wird. Deutlich.
Ja, da im Rahmen der Bold Predictions habe ich da letztes Jahr auch so irgendwie weniger Sex und Hass nicht gesehen und ich musste, bin dann gerade, weil ich dachte, hey, vielleicht kann ich dazu noch was machen, aber was ist da wirklich, also ich könnte so eine mega Bold Prediction, also die halt irgendwo sinnfrei ist, aber man muss halt sagen, auf der Faktenseite, dass die Dolphins letztes Jahr die vierte meisten, auf jeden Fall waren sie in Top 5, die viertwenigsten Sex zugelassen haben. So, natürlich, ja, die O-Line ist rein individuell keine, die, wo man sagt, ja, das stelle ich nach außen, das ist so wirklich was, womit ich mich ins Schaufenster stellen kann. Aber da müssen wir uns ja von losmachen und wir müssen halt überlegen, okay, was ist Preis-Leistung? Und ich sag mal, das, was die Dolphins in die O-Line stecken an Geld, das ist wahrscheinlich jetzt nicht Top 5, aber wenn ich dann halt eine Pass-Protection bekomme, die gerade so okay ist, dann reicht das offensichtlich für unser System. Das ist ja das, was so ein bisschen bei mir immer mitschwingt. So, okay, was brauchen wir? Reicht das? Reicht das nicht? Und wie viel mehr würden wir rausbekommen, wenn wir jetzt, ich sage mal, einen Teil aus dem Pool an Geld für Wide Receiver und für Running Backs, Quarterbacks kann man darüber diskutieren, aber ich meine, im Prinzip ist ja nur Tua wirklich auf der Payroll, und da was für die O-Line machen. Wie viel besser macht das Team? Und ich glaube einfach, dass Chris Greer und Mike McDaniel sich sagen, ja, nee, das wird uns nicht so viel besser machen, als wenn wir das Geld jetzt in OBJ stecken, zum Beispiel. Und das ist halt, oder Jonnu Smith, je nachdem, wie ihr möchtet. Aber das ist, glaube ich, das, was allen in der Analyse so ein bisschen schwer fällt, zu akzeptieren, dass es offensichtlich zu reichen scheint, um da einfach noch mehr Konjunktive jetzt reinzubringen, weil es ist, also jeder wundert sich, dass die Dolphins da nicht mehr machen, aber am Ende hat sich das, letztes Jahr haben sich auch alle gewundert, so ungefähr, und dann hat man noch mit Austin Jackson verlängert gehabt und trotzdem hat man eine Offense auf die Beine gestellt, die eine Top 5 Offense war, also für mein Dafürhalten zumindest. Am Ende der Saison hatten wir wieder die Probleme. Ja, okay, na, kann man jetzt drüber streiten, ob man die Verletzungsanfälligkeiten also hätte mit einrechnen müssen. Ja, aber ich sag mal, außer bei unserem Left Tackle sollte man, also es waren das jetzt Verletzungen, wo ich sage, ja, ist halt doof gelaufen. Ne? Aber ja, also ich verstehe das und ich habe da keine große Meinung mehr zu, weil es ist, wie es ist, wie ich rieche mich da, oder ich spreche das seit 3 Jahren an. Ich meine, immerhin haben wir in der zweiten Runde Patrick Paul gepickt, so, I guess, das ist positiv, um da auch in die Zukunft zu schauen. Aber mehr Invest haben die Dolphins aktuell nicht. Und das ist halt auch das, wo ich sage, natürlich hätte man jetzt mehr investieren können in die O-Line auch. Und aber ich sag mal, wir haben jetzt Patrick Paul, der wird dann Terron Armstead irgendwie beerben nach der kommenden Saison. Sollte er Austin Jackson, das heißt, das Tackle-Duo ist zumindest schon mal da. Und der Rest kommt dann Build Through the Draft, würde ich sagen, in den kommenden Jahren. Also ich sehe da schon einen Weg. Aber, das muss man natürlich sagen, das dauert natürlich jetzt 2-3 Jahre oder 2 Jahre wahrscheinlich, bis man da Build Through the Draft eine Line stehen hat. Und dann weiß man immer noch nicht, wie diese zukünftigen Spieler überhaupt sind. Aber ich befürchte damit, also wir werden damit nicht viel anderes mehr haben. Und Andrew Meyer ist ja auch noch ein Rookie, der quasi im Roster steht. Aber ja, also ich weiß nicht, Micho, du, ich würde dir ja gar nicht widersprechen, aber wenn du die Line jetzt hinsichtlich ihrer Funktionalität in unserem System, Preis-Leistung, bewerten würdest, dann ist ja die Frage, wie es dann aussieht, ob das dann noch IO ist oder ob das halt nicht mehr in Ordnung ist.
Also wir können jetzt das Fass tatsächlich nochmal aufmachen, von mir aus gerne. Aber ich sage nochmal, ich stehe auf dem Standpunkt, dass unsere Line letztes Jahr zu Beginn so gut aussah, lag nicht an der Line, sondern es lag daran, dass Tua einen schnellen Release hatte. Es lag daran, dass die Gegner das Scheme nicht entschlüsselt haben und wir mit dem Scheme nicht zurechtkamen. Die Schwächen der Line wurden im Laufe der Saison immer offensichtlicher. Und ich behaupte auch, dass zum Ende der Saison hin das Scheme entschlüsselt war, Tua den Ball nicht mehr so schnell los wurde, Tua Schwächen offensichtlicher wurde und die Line das deutlich nicht mehr kompensieren konnte, sondern im Gegenteil, die Line sogar dann ein ganz großer Sprachpunkt war, die Schwächen von Tua sogar noch betont hat. Und ich sehe nicht, dass wir uns in der Line verbessert haben. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sage ich dementsprechend, nein, da haben wir uns auch nicht verbessert. Und ich schätze fast, dass wir auf dieselben Probleme stoßen werden wie letztes Jahr. Zu Beginn der Saison werden wir relativ viel haben. Oh, die Line ist besser, als wir denken und so weiter und so fort. Und zum Ende der Saison hin wird uns das richtig auf die Füße fallen. Das vermute ich.
Ich würde da auch gerne zu was sagen, weil ich finde, ihr sagt beide spannende Dinge. Und das eine ist, da bin ich so sehr bei Micho. Ich würde es vielleicht nur ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, die Line war immer kein Problem und war immer in Ordnung, wenn Plan A funktioniert hat. dann waren das diese berühmten Spiele, wo wir Defenses auseinandergenommen haben. Aber wenn dann irgendwann Plan A nicht mehr funktioniert hat, dann war die Line ein Faktor, warum der berühmte Plan B, Plan C nicht umgesetzt werden konnte. Wir hatten genug Spiele dabei, wo wir gemerkt haben, ich glaube, das Chiefs-Spiel ist uns in Frankfurt alle in Erinnerung geblieben oder auch das Spiel gegen die Titans, da waren andere Faktoren noch dabei. Aber natürlich, immer dann, wenn man gemerkt hat, hier muss jetzt eine offensive Umstellung kommen, war die Line auf einmal der Faktor, der dafür gesorgt hat, inklusive Tua, das ergänzt sich natürlich, das ist ein Zusammenspiel, dass es nicht funktioniert hat. Und du hast völlig richtig gesagt, Rico, man hat Patrick Paul verpflichtet. Das ist eine Verbesserung, ein Zweitrundpick, das sehe ich auch so. Aber das wäre für eine Verpflichtung, und ich wäre damit auch fein, hätte man nicht seinen besten Guard und seinen Starting Center abgegeben. Und die beiden, gut auf Center, habt ihr eine positivere Meinung als ich. Ich sage, abwarten. Die anderen, ihr sagt, der passt ganz gut in das...
Stopp, was heißt ihr? Ich finde
Blue Entschuldigung. Auch nicht eine ja, Verbesserung. Okay. Dann, ne, ja, okay. Also Rico und Tobi passt besser. Ich bin da eher skeptisch, aber ich warte ab, weil ich habe da in der Titans-Bubble sehr viel gelesen, wo eigentlich alle nur froh waren, dass er weg war, aber die Chancen soll er haben. Deswegen sage ich mal, auf Center sind wir gleich, aber wir haben unseren besten und vielleicht auch den Spieler, der irgendwie am konstantesten über die letzte war, Spieler abgegeben und haben die nicht ersetzt. Wir haben gemerkt, als Isaiah Wynn verletzt war, war Guard ein Problem. Der ist jetzt auch nicht da. Also unsere Line ist schlechter geworden. Auch mit Patrick Paul. Und da muss ich sagen, du hast recht. Wenn der Plan A funktioniert, reicht unsere Line funktional. Aber reicht das, wenn man in einem Championship-Game den Plan C auspacken will? Denn das muss ja unser Ziel sein. Wir spielen jetzt ja nicht mehr in diesem Jahr des Rebuilds, um in die Playoffs zu kommen. Also das kann ja nicht der Anspruch sein. Wir müssen jetzt ein Playoff-Spiel gewinnen. Und dafür sehe ich die Line einfach als Moment nicht funktional an. Und ich hoffe, dass ich mich täusche. Aber ich glaube einfach nicht.
Naja, also ich finde das, dann hat uns das nicht, also ich verstehe das nicht. Also wie kann da, also die Argumente, wir bauen zum Teil Argumentationen auf, gerade zu, also bei Michel zum Beispiel, bei Tour ist es ja eigentlich egal, weil der kann, also der wirft ja dann eh zu Hill, wenn der seine zwei anderen Reads durch hat, wenn überhaupt, dann macht die O-Line auch keinen Unterschied, ja, also, oder wäre Tour dann.
Du drehst einem die Worte aber im Mund rum gerade.
Ja, aber das ist ja gerade die Frage. So, würde, also.
Tour hat unter Druck nicht die Ruhe und wirft dann in meinen Augen zu Hill no matter what, sobald der Druck kommt. Aber dass der Druck kommt, liegt ja nun mal an der Line.
Ja, aber ob das jetzt in den letzten Jahren, also ob das wirklich, ja, also okay, also agree to disagree, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass die Line da unbedingt das große Problem war, sondern einfach, dass das System an sich so strukturiert war und dementsprechend, ja, schauen wir, also ich sehe das nicht so kritisch. Ich glaube eher, dass die Verletzungen uns da letzte Saison eher einen Strick gedreht haben. Und es ist die zweite Saison unter dem Offensive Line Coach, wo auch jeder von den Broncos gesagt hat, oh, zum Glück ist der nicht mehr da. Deswegen bin ich da bei Aaron Brewer auch deutlich entspannter, weil da muss ich den Benefit, also gebe ich den Benefit of the Doubt nach der letzten Saison definitiv an den O-Line Coach und an Mike McDaniel, dass das Hand und Fuß hat und dass man dort die Due Diligence geleistet hat hinsichtlich der Center-Situation und was jetzt gut ist und was eben nicht so gut ist. Und ja, dementsprechend, also ja, da bin ich weiß ich nicht. Also da ich bin gespannt, wie es wird, aber ich, wie gesagt, bin da einfach inzwischen auf diesem Standpunkt, wo ich sage, jo, das ist gar nicht mal so viel. Oder das ist halt gar nicht mal so wild, weil gerade auch wenn ich die Pressures lese, Dolphins haben 114 Pressures gehabt. Tua hatte 114 Pressure. Und Tua hat alle Spiele gespielt. sind 114 Pressure, von denen er bei 11,4 selber verantwortlich war. Also, don't know, ne? Also, damit war er auf Platz 25, hat aber ja die ganze Saison gespielt und er war, ist ja ein, Trevor Lawrence mit 16 Saisonspielen, 148. Nur um euch da den Gap zu geben. Justin Herbert, 153. Ja, die Leute um Tour, das ist uns Kenny Pickett, der hat 12 Spiele gespielt, Will Lewis, 9, Mac Jones, 11, Joe Burrow, 10. Ja, also, die Dolphins haben einen guten Job gemacht über das System und so weiter und so fort. Ich glaube, also, wie gesagt, ich wiederhole mich da, ich wollte jetzt einfach nochmal die Daten hier noch unterfüttern, dass ich glaube, dass die Line, dass wir der mit unserem System mehr zuspielen, als es ist, oder dass wir der Bedeutung einer O-Line mehr, die Bedeutung der O-Line für die Dolphins ist nicht so groß wie die Bedeutung der O-Line für andere Teams. Wenn ich da zum Beispiel zu den Eagles oder zu den Ravens gucke. Ja, das ist einfach ein Unterschied. Und dementsprechend ist das richtig und wichtig, das anzumahnen. Aber es ist eben auch, dann muss man das analysieren und sagen, so hey, schauen wir mal, wie wichtig und wie extrem das nachher wirklich aussieht. Ich glaube erstmal nicht, dass uns das auf die Füße fallen wird. Ich glaube eher, dass Mike McDaniel Lösungen finden muss in der zweiten Saisonhälfte. Das ist eher mein Thema, was ich mit unserem Headcoach habe. Aber da darf man jetzt gespannt sein. Ich glaube, es wird wieder super kreativ, gerade am Anfang der Saison. Das wird, glaube ich, super, super spannend. Aber dann muss es halt in der zweiten Saisonhälfte auch weiterhin klicken und nicht nur so dahin plätschern, dass man sagt, ja, wir haben die Playoffs wieder erreicht. Das würde ich auch sagen. Aber gibt es dann noch etwas anderes? Thilo, du warst ja angefangen, hattest die O-Line angesprochen. Micho, gibt es noch andere Punkte, die du allgemein noch ansprechen möchtest zum Kader?
Nein, also grundsätzlich, und da stimme ich zu, und da hat Thilo gerade eben, finde ich, was sehr Schönes gesagt, es geht darum, nicht mehr die Playoffs zu erreichen, und das zeigt der Kader auch. Ich finde den Kader sehr, sehr gut. Was ich auch vollkommen richtig finde, ist zu sagen, wir spielen am Anfang über das Scheme, da brauchen wir gar nicht Spieler wie Odell Beckham und so weiter, das hast du vorhin auch sehr schön gesagt, Rico. Der Kader ist auch darauf ausgerichtet, tatsächlich Playoff zu spielen und auch endlich mal wieder einen Playoff-Sieg zu holen. Das sieht man im Kader und deswegen bin ich in der Beziehung mit dem Kader zufrieden. Schwachpunkt O-Line, fertig.
Wunderbar. Ja, Playoff und allgemein, ich denke, also wir gehen ja gleich den Schedule so ein bisschen durch. Es ist tricky, würde ich sagen. Also so, ich war so, ja, das kann so, das kann richtig gut, das kann auch eher mau, aber insgesamt ist das ein recht wilder Schedule, würde ich fast behaupten. Allgemein, Thilo, du hast es ja schon gesagt, so, ne, dass, ja, das Ziel kann ja nicht Playoff sein, also nicht nur Playoff sein, sondern da muss also mehr kommen. Was wäre denn so dein Spot aktuell, wo du sagst, ja, das ist das Saisonziel, was ich ausgeben würde?
Boah, total schwer, ne? Wir müssen vor der Saison immer dann irgendwann anfangen zu relativieren, weil in der Saison einfach so viel passiert. Aber wenn wir jetzt einfach mal heute drauf gucken, dann sage ich Division Sieg und ein Spiel gewinnen.
Okay, Micho, was wäre so dein Saisonziel?
Also Division-Sieg, finde ich, ist immer, hängt von vielen Faktoren ab. Zumindest um den Division-Sieg mitspielen. Das heißt, nicht mehr als einen Sieg hinter dem Division-Sieger sein, wenn wir es nicht selbst werden. Und ja, das Ziel muss es sein, Minimum ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Minimum. Ganz wichtig.
Ja, da würde ich mitgehen und das unterstreichen. Also ein Playoff-Spiel zu gewinnen ist definitiv das Minimum. Den Super Bowl gewinnen wäre das zweite Minimum. Nein, das wäre natürlich das Maximum. Nee, das Maximum wäre eine zweite Perfect Season zu spielen. Aber mit einem Super Bowl-Sieg wäre ich auch schon zufrieden. Ja, das wäre okay für mich. Aber ich glaube, dass viele Dolphins-Fans da das ähnlich sehen, dass die Dolphins mal jetzt bei die Fische kommen müssen und so ein bisschen ja, zusehen sollen, dass sie mal nach Ewigkeit ein Playoff-Spiel gewinnen wollen. Aber das hat Mike McDaniel ja auch schon angesprochen, dass das tagtägliches Thema quasi ist bei den Dolphins. Aber kommen wir einfach mal zum Schedule. Ich lese ihn noch einmal vor, damit auch jeder Bescheid weiß, hey, wo, wie, was. Und dann gehen wir Spiel für Spiel durch. Die Dolphins starten mit 2 Spielen zu Hause, Jacksonville, und dann gleich ein Thursday Night Game gegen die Buffalo Bills. Dann geht es nach Seattle, das ist ein spätes Sonntagsspiel, um dann ein Spiel zu Hause gegen die Titans, um dann wieder nach New England zu fliegen. Das Spiel bei den Titans ist ein Monday Night Game. Also Dolphins haben gleich 2 Primetime Games in den ersten 5 Wochen und in Woche 6 haben sie dann die Bye Week. Also arg früh, bisschen zu früh, aber man kann sich das halt nicht aussuchen. Manchmal ist man halt das gekniffene Team. Manchmal hat man ein bisschen mehr Glück. Eigentlich will man es so in die Mitte haben. Ich meine, Woche 14, so zum Beispiel die Bills, das ist halt auch nicht so cool, aber da kann man nichts gegen tun. Dann geht es weiter mit 3 Spielen zur normalen Uhrzeit, und zwar bei den Indianapolis Colts, zu Hause gegen die Cardinals und bei den Buffalo Bills. Dann wartet das nächste Primetime-Game, ein Monday-Night-Game bei den LA Rams, ehe es dann zu 2 Heimspielen wieder nach Hause geht. Logischerweise, Heimspiele sind immer zu Hause, Las Vegas und New England Patriots. Und nein, Heimspiele sind nicht immer zu Hause. Natürlich gibt es auch Heimspiele in London oder in anderen Städten in Europa oder woanders. Ihr wisst, was ich meine. Dann das nächste Primetime-Game, das vorletzte für diese Saison nach dem Schedule, ist das ein Thursday-Night-Game bei den Green Bay Packers. Und das dürfte das Thanksgiving-Wochenende sein, wenn ich dort es richtig sehe. Dann spielen wir zu Hause gegen die Jets, müssen nach Houston, spielen zu Hause gegen die 49ers und spielen dann bei den Cleveland Browns im Monday. Nee, das ist das Sunday Night Game. Ah, also das ist quasi das letzte Primetime Game. Und mein letzter Spieltag bei den New York Jets die Saison. Die reguläre Saison beenden, um danach natürlich in die Playoffs zu gehen. So, das ist der Schedule. Also ist schon viel Mix dabei. Die Dolphins haben keine großen Stretches auswärts, was okay ist. Es gibt quasi nur einmal 2 Auswärtsspiele hintereinander. Also es gibt auch in Woche 5 zu 7, aber wir haben in Woche die Bye-Week in Woche 6. Das Einzige ist die Bills und dann bei den Rams. Das ist das Einzige, wo 2 Auswärtsspiele direkt hintereinander und am Ende der Saison natürlich Cleveland und New York, aber das ist nicht so weit auseinander. So, das Spiel in Woche 1 zu Hause gegen die Jacksonville Jaguars. Ja, nächste Woche wieder lieben wir. Nächste Woche und wenn wir gerade schon bei nächste Woche, schiebe ich jetzt gerade noch so einen kleinen Werbeblock rein, auch das RTL NFL Radio ist wieder gestartet, hört da auch gerne rein. Nächste Woche sind die Dolphins da dran, habe ich gehört. Ah, also ich darf mich wieder mit Kutsch unterhalten. Das sei dazu, auch da wird es wahrscheinlich um die Start der Saison gehen, beziehungsweise die Hörenden wissen schon, worum es gehen wird, weil es ist ja schon losgegangen. So, genug der Vorrede. Thilo, Dolphins gegen Jaguars.
Ich starte einen Schocker, wir verlieren das. Ich glaube, dass der neue, wie heißt er, Josh Neims Allen, ne, plus Eric Armstead uns zu viele Probleme machen und wir starten mit einem kleinen Downer, mit einer Niederlage zu Hause.
Micho, gehst du damit?
Tatsächlich. Also da, ich glaube tatsächlich, dass wir zu Hause gegen die Jaguars gewinnen werden. Einfach, weil sich Mike McGillen was Neues einfallen lassen wird und die Jaguars auf unser neues Scheme oder auf unser erweitertes Scheme, glaube ich, eher nicht vorbereitet sein werden.
Ja, ich sehe das ehrlich. Also zu Hause zu starten und da ist, Jacksonville kennt zwar die Hitze, ja, auch das sollte natürlich für die weniger ein Faktor sein. Ich gehe aber auch von einem Sieg aus. Dann Thursday Night Game bei den Buffalo Bills. Micho.
Oh, da hast du mich direkt auf dem schweren Fuß erwischt, weil ist natürlich direkt das passende Spiel. Das ist ein Primetime-Game. Es ist zu Hause. Die Bills haben mit der Jahreszeit bei uns Probleme gehabt. Und ich will einfach. Von daher gewinnen wir das. Wir starten 2-0.
Hervorragend. Ich habe das auch als Sieg, ja, also zu Hause gegen die Bills, Woche 2. Die Bills sind auch noch so im Restrukturierungsprozess. Ja, also ich sehe uns da schon noch. Also wenn wir jetzt nicht zumindest mal einen Sieg gegen die Bills einfahren, ey, dann wird's, dann weiß ich nicht, wann wir das noch tun sollen. Ich gehe auch mit 2-0. Tilo, 0-2 oder gewinnen die Dolphins doch?
0-2.
Du hast hier den Rest des Schedules. Also,
Tilo, ich habe den ganzen Spielplan schon durchgetippt. Das ist alles, es wird sich alles glätten. Vertraut mir.
Okay.
Ich hab die ganze Saison durchgeplant. Das alles läuft.
Sagst du, müssen uns keine Sorgen machen?
Nein, keine Sorgen.
Okay, dann mache ich weiter mit dem Spiel bei den Seattle Seahawks. Da habe ich ein bisschen hin und her überlegt. Aber ich kann die Seahawks nicht so krass einschätzen. Ich weiß nicht, ob die so stark sind, um uns zu schlagen. Aber ich starte da weiter. 3-0, ja. Perfect Season ist einfach, kickt anders, ja. Deswegen, also ich gehe da mit einem Sieg in Seattle aus. Tilo, wir müssen langsam, oder?
Ja, jetzt sind wir auch dran. Okay. Also, allein weil ich die Seahawks überhaupt nicht mag, jetzt sind wir dran. Das gewinnen wir.
Okay. Micho.
Nächstes Spiel, wo ich lange überlegt habe. Mein Herz sagt, dass wir das gewinnen. Mein Verstand sagt, das könnte ein Trap-Game sein, tatsächlich direkt am Anfang, weil ich glaube, dass die Seahawks sehr unterschätzt werden. Die haben einige Waffen, haben auch keine schlechte Defense. Es gibt jetzt Material, wie man gegen uns spielen kann. Wer weiß, ob Terron Armstead noch fit ist. Erste Niederlage.
Findest du, dass die unterschätzt werden, Micho? Ich finde, dieser Mike McDonald-Hype als jetzt schon das neue Defense-Wunderkind ist. Also ich finde,
der ist zum Teil so hoch, aber generell als Gesamtpaket glaube ich, dass die Seahawks tatsächlich nicht so ein leichter Gegner sind, wie es auf den ersten Blick scheint. Von daher, das meine ich mit unterschätzt.
Gut, dann sind wir beim Spiel zu Hause gegen die Tennessee Titans. Tilo, du bist wieder dran.
Ja, das müssen wir ja gewinnen nach dem letzten Jahr. Ne? Da gibt es ja gar keine zwei Meinungen. Also nochmal sich da von Will Levis, so, Entschuldigung. Will Greer, ja.
Das war
Will Levis, sich da einfangen lassen, da, das geht nicht, das gewinnen wir jetzt.
Ei! So, für mich, also ich hatte auch gedacht, das wäre das erste Trap-Game bei Seahawks. Ich glaube schon, dass die gar nicht so schlecht sind, aber Micho, Trap-Game Nummer 2, oder?
Nee, ich glaube, gegen die Titans, das gewinnen wir.
Ja, ich bin da weiterhin 4-0, easy peasy, ja, läuft. So, dann spielen wir bei den Patriots, die Jacoby Brissett tatsächlich zum Starter erstmal ernannt haben. Micho, wird uns das aufhalten?
Nein, die Patriots sind einfach zu schlecht. Für mich das schlechteste Team der Liga diese Saison. Und das müssen wir gewinnen, Punkt.
Also ich hoffe ja, dass sie dann zumindest vielleicht schon mal den Starter gewechselt haben gegen Rookie-Quarterback. Das kann, glaube ich, ganz gut sein, je nachdem. Aber ich bin wirklich gespannt, wie es bei den Patriots so weitergeht, weil die mit dem neuen Coaching-Staff und so weiter und so fort. Und ja, ich habe da einen Sieg, 5-0. Ja, perfekt.
Die Bye-Week gewinnen wir.
Hä?
Die Bye-Week gewinnen wir auf jeden Fall. Die
Bye-Week gewinnen wir auch. Tilo,
ja, bei den Patriots? Das gewinnen wir. Das gewinnen wir. Also die Patriots haben jetzt defensiv so einen Aderlass durch den Trade von Matthew Judon und Christian Barmo ist auf IR und also, nee. Das gewinnen wir.
Ja. Und damit sind wir bei den Indianapolis Colts, weil Bye-Week, ja, easy win. Auch wenn wir aus der Bye-Week kommen, ich glaube, dass wir die Bye-Week verlieren. Also, dass wir nach der Bye-Week verlieren gegen die Colts. Ich tendiere noch dazu, dass Anthony Richardson fit sein sollte, wenn er nicht wieder irgendwie, ja, nicht clever ist. Das heißt, da wird so die erste Niederlage sein. Das heißt, dann steht es 5-1. Tilo.
Nee, das gewinnen wir, weil ich auch glaube, dass Anthony Richardson dann schon nicht mehr spielt.
Okay.
Also.
Das ist eine Ansage.
Ja.
Tilo, Micho, wie sagst du das so?
Das gewinnen wir, weil ich kaufe den Anthony Richardson Hype nach eineinhalb Spielen nicht. Und wie gesagt, werfende Running Backs, naja.
Ja, da kommen wir zum nächsten werfenden Running Back. Die Cardinals sind zu Gast. Tilo?
Das gewinnen wir.
Achso, jetzt Tilo sagt so, okay, jetzt haben wir verloren, jetzt muss man den Rest gewinnen. Easy. Micho?
Umbruch, ja, der Cardinals, auch das gewinnen wir. Wir gehen also 7-1. Und ich war lange mit mir im Haaren, auch wenn ich sogar 8-0 gehen bei dem Spiel mit den Seahawks, aber 7-1, ja.
Nee, ist aber 6-1, ne?
6-1, Entschuldigung, ja, Week 8, klar.
Ich habe das auch als Sieg, also ich bin auch...
Ja, aber die beiden gewinnen wir ja auch, die so, muss man mitzählen.
Ach so, okay, Entschuldigung, die Regel hatte ich jetzt noch nicht wieder.
Ja, wir haben auch Jahre gehabt, wo wir die Bye Week verloren haben. Wo wir tatsächlich aus der Bye Week mit mehr Verletzten rausgekommen sind als rein, so nach dem Motto.
Das kann schon mal passieren. Und dann sind die Buffalo Bills, wir sind bei den Buffalo Bills zu Gast. Tilo.
Das verlieren wir leider wieder. Josh Allen ist unser Kryptonit. Es tut schwer zu sagen, ja, ich mag ihn ja auch nicht, aber das gewinnen wir nicht.
Okay, Micho, sagst du das Gleiche?
Ja, ich glaube auch, dass wir es verlieren. Vielleicht nicht unbedingt wegen Josh Allen, aber die Bills sind im Umbruch, ja, und trotzdem ein verdammt starkes Team. Ich glaube, dass wir tatsächlich in Buffalo das verlieren.
Das habe ich auch so, dass die Dolphins bei den Bills verlieren. Ich glaube nicht, dass sie sweepen. Auch wenn das vielleicht das Jahr ist, wo man das machen kann. Aber schauen wir mal weiter. Dann geht es weiter nach L.A. Nicht gegen die Chargers, so wie letzte Saison zu Saisonbeginn, sondern zu den Rams. Micho.
Auch das verlieren wir tatsächlich. Rams, ein erfahrenes Team. Ja, die haben nach dem Super Bowl einen Umbruch eingeleitet, sogar einen stärkeren Umbruch. Die haben wichtige Spieler verloren im Laufe der Zeit. Aber trotzdem, die Rams sind keine Laufkundschaft. Und ich vermute, da wird es langsam schwierig, auch tatsächlich spätestens mit der O-Line, mit der Entschlüsselung unseres Schemes. Und die Rams sind ein Team, die das ausnutzen können. Ja, die gewinnen. Also wir verlieren.
Okay, ich habe uns da gewinnen sehen. Also ich stehe dann bei 7-2, Tilo.
Ja, wir gewinnen das allein, weil ich will. Im SoFi-Stadium wird das ein Heimspiel, Primetime. Es sind bestimmt 10.000 hoffentlich Dolphin-Fans da. Das ist in L.A. ja so. Und dann müssen wir das gewinnen. Das ohne Frage, das gewinnen wir.
Gut, dann müssen wir das einfach gewinnen.
Genau.
Und von L.A. könnte man auch theoretisch nach Las Vegas fliegen. Das ist nicht ganz so weit. Aber wir fliegen nach Hause, weil wir die Raiders zu Hause spielen. Und auch das sollten wir gewinnen. Also ich gehe da von einem 8-2 aus, weil ja die Raiders, also die haben ja keinen wirklichen Quarterback. Ja, und auch der Rest, das ist halt einfach... Die Raiders, das ist ja momentan echt ganz, ganz dürftig, würde ich das mal beschreiben. Tilo, wie siehst du das?
Ja, gewinnen wir. Sehe ich genauso.
Junge, hat jetzt richtig Bock auf gewinnen. Micho.
Ist gar keine Frage, dass wir das gewinnen. Also,
alles
das
klar.
Das sollte total. Also klar, kann das immer so was wie ein Trap-Game geben oder so, aber das sollte tatsächlich relativ einfach noch für uns sein.
Relativ einfach. Wird vielleicht auch das Spiel dann zu Hause gegen die Patriots. Sweepen wir die Patriots, Tilo. Micho.
Egal wie schwer Division-Duelle sind, ich glaube auch, dass wir sie sweepen.
Super, da sind wir alle einer Meinung. Und dann geht es nach Green Bay, die Packers im Thursday Night Game Ende November in Green Bay. Tilo, Micho ist dran.
Micho.
Entschuldigung, jetzt komme ich hier schon durcheinander. Ne? Micho?
Green Bay, heißes Team, junges Team, viel Upside in Lambeau. Werden wir Primetime, ich glaube, dass wir es verlieren. Weil spätestens da kickt unsere O-Line, dass wir das nicht mehr packen.
Okay, ja, ich habe uns da auch von der Niederlage, also würde dann bei 9-3 stehen. Tilo,
sind wir uns einig? Da sind wir uns einig. Ich habe das auch als Niederlage.
Wunderbar, da galoppiere ich euch immer noch mit einem Sieg quasi voraus. Und dann haben wir die New York Jets zu Gast am 8. Dezember. Micho.
Ja, wie allgemein bekannt ist, glaube ich nicht, dass Aaron Rodgers vernünftig zurückkommt. Das Team steht und fällt mit Aaron Rodgers. Ohne Aaron Rodgers gewinnen wir das, gerade zu Hause.
Okay, ja, ich habe das auch als Sieg, weil gerade zu Hause, also irgendwie gebe ich doch die Division-Siege oder die Siege in der Division eigentlich bei uns zu Hause eigentlich immer durch, bis auf wenn wir die Bills irgendwann am Ende der Saison zu Hause spielen. Aber schauen wir mal. Tilo.
Ja, jetzt wird's langweilig. Ich bin auch dabei. Wir gewinnen das.
Der Tilo ist auch dabei. So, dann geht's zu den Houston Texans. Und da muss ich sagen, da kletter ich dann auf ein 10-4. Ich glaube, das Spiel werden wir verlieren. Tilo, was sagst du dazu?
Ja, sage ich auch. Ich glaube, die Texans sind, die können tatsächlich, wenn der CJ Stroud Hype Train nicht gegen die Wand fährt, können die dieses Jahr echt relativ durch die Decke gehen und ich befürchte, das verlieren wir.
Micho, glaubst du dem Stroud Hype eher als dem Anthony Richardson Hype?
Dem Stroud Hype glaube ich tatsächlich eher. Ich glaube gar nicht, dass es so hoch hinausgehen muss. Ich glaube, es wird ein enges Spiel und meine Glaskugel sagt von wegen kurz vor Schluss mit einem Game-Winning-Field-Goal.
Für wen?
Ja, für einen. Nein, für uns. Wir gewinnen das.
Wunderbar. Dann zu Hause gegen die San Francisco 49ers. Micho?
Leider Gottes, beziehungsweise ich glaube tatsächlich, da wir da entschlüsselt sind, ich glaube, dass gegen die 49ers da jetzt noch kein Kraut gewachsen ist. Es ist mir auch lieber, dass wir gegen die verlieren und dann nachher im Super Bowl gewinnen.
Hervorragend. Ja, ich habe da auch eine Niederlage, aber ist auch ein sehr, sehr enges Game. Ich habe mir, können wir auch gleich nochmal durchgehen. Ich habe ein paar Spiele, wo man wirklich sehen muss, wie auch die personelle Situation ist, weil natürlich gehen wir jetzt immer von den bestmöglichen Sachen aus, aber klar, wenn irgendwelche Spieler fehlen, wenn CMC bei den 49ers fehlt und Brock Purdy nicht ganz fit ist, dann sieht das Ganze natürlich auch so aus. Das ist genauso wie ein Hill fehlen würde und Tua nicht ganz fit wäre. Aber Tilo, gegen die 49ers zu Hause?
Verlieren wir leider. Tatsächlich, ich glaube, die 49ers haben, genau wie du richtig gesagt hast, jetzt erstmal im Vakuum vor der Saison für mich den komplettesten Kader der gesamten Liga mit dem besten Playcaller der Liga und heute, Stand heute, verlieren wir das.
Wunderbar. Oder nicht wunderbar. Dann geht es zu den Cleveland Browns. Das habe ich als Sieg. Die Cleveland Browns haben übrigens Deshaun Watson restructured, den Vertrag. Ihr erinnert euch, der ist voll garantiert. Das heißt, Stand heute haben die Browns in den nächsten 2 Jahren jeweils 73 Millionen nicht Deadcap, sondern Capit für Deshaun Watson. Yummy, das schmeckt. Das wollte ich nochmal losgelassen haben, aber ich glaube, das Spiel gewinnen wir und sind damit bei 11-5. Tilo.
Müssen wir gewinnen, weil ich gegen diesen Quarterback nicht verlieren will.
Ja. Wundervoll. Micho.
Das sehe ich so wenig. Ich will gegen den Quarterback auch nicht verlieren, aber wenn ich sehe, Cleveland im Winter und wenn die schon Watson, und wenn die schon Watson mal nicht spielt oder sowas, ich sehe das tatsächlich als Niederlage. Leider Gottes.
Ja, und dann wird es beim letzten Spiel da wahrscheinlich auch wieder kalt. Im Anfang Januar in New York. Tilo?
Das verlieren wir.
Micho?
Ja, ich sag direkt, bei dem Spiel geht es für mich sowohl um die Division-Krone als auch natürlich dementsprechend um das Seeding. Wir müssen alles geben, aber es sind die Jets und dagegen gewinnen wir.
Das tun wir einfach so, weil sich das so gehört.
Ja.
11-6, ja. Ich hab das als Niederlage, war einfach kalt und bei den Jets, aber ja, das, wie gesagt, ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, dass das mehr oder weniger läuft bei den Jets, dass hier jetzt nicht so viele Verletzte sind, dass Aaron Rodgers dabei ist, deswegen habe ich das als Niederlage und stehe auch bei 11-6. Das heißt, Tilo, bist du sicher 10-7, dass es reicht für die Playoffs?
Ich habe die ganze Liga ja durchgetippt und wir haben die Division gewonnen. Danach kommen die Bills mit 9-8.
Uff, ja, nicht so eine gute Division auf jeden Fall. Ja, also ich sag mal, letztes Jahr fand ich es deutlich einfacher, das Ganze das Ganze zu tippen, muss ich gestehen, als diese Saison. Also, weil es sind wirklich einige Spiele dabei, die Spiele gegen die Bills, die Spiele gegen die Jets, das Spiel gegen die Colts, gegen die Packers und gegen die 49ers und auch Houston. Ich sag mal, wir sind ja oben angekommen, wenn man das so sagen möchte. Wir sind ja Playoff-Contender, wir sind vielleicht auch mehr. Gerade zum Thema Playoff-Contender ist, muss man halt auch sagen, so okay, das ist auch nicht so einfach in der AFC da reinzukommen. Ich denke auch, dass dort wieder Verletzungen den Ausschlag geben werden, so wie letzte Saison, wenn man überlegt, Burrow war verletzt, die Bears, sag ich, was ist denn los, ey? Die Bengals haben es nicht in die Playoffs geschafft. Herbert war nicht so bei 100%, da sind die Chargers gescheitert. Also ich denke auch, dass die Saison wieder Verletzungen dort da in Ausschlag geben können. Es wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Lasst uns gerne eure Meinung da, was ihr glaubt, wie die Dolphins am Ende der Saison stehen, ob sie die Division gewinnen, ob sie als Wievielter in die Playoffs einziehen und ob sie weiterkommen als so wie in den letzten Jahren. Also, dass nach der ersten Runde schon wieder die Heimfahrt ansteht. Ja, insgesamt, es wird, glaube ich, eine super spannende Saison. Es sind einige Gradmesser mit dabei. Und also ich bin auf jeden Fall ziemlich hyped. Ich freue mich richtig auf die neue Saison. Und dann schauen wir mal, was das so wird. Gibt es noch Sachen, die ihr zum Schedule loswerden wollt?
Ich glaube... Ja, Entschuldigung, mach du zuerst, Micho.
Okay. Der Schedule ist tatsächlich nicht einfach. Das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Also erwartet, dass wir da durchmarschieren oder sowas, ist komplett schief gewickelt. Das ist in meinen Augen ein ziemlich schwerer Schedule. Und du sagtest vorhin, Rico, von wegen, das ist eine schlechte Division. Das glaube ich nicht. Die Patriots fallen vielleicht deutlich ab, aber ich glaube, dass da fast, ich will jetzt nicht sagen, komplett auf Augenhöhe, aber dass da drei Teams sind mit den Bills, den Jets und uns, die alle drei, zumindest jetzt hier vor Beginn der Saison, starken Anspruch haben auf die Playoffs, starken Anspruch haben, die Division zu gewinnen. Und man nimmt sich halt gegenseitig zum Teil die Siege weg. Ich glaube, dass es eine der stärkeren Divisions sogar der Liga ist, eben weil es keinen eindeutigen Sieger gibt und weil eben keiner davon zieht. Das führt dann halt eben dazu, dass nicht drei Teams oder sowas in die Playoffs nachher kommen, sondern das führt dazu, dass es halt einfach eng ist. Das wollte ich noch dazu sagen.
Ei, wundervoll. Und damit kommen wir zu der Rubrik der Bold Predictions. Und ich habe es vorhin schon gesagt, so, ich weiß gar nicht, letzte Saison habe ich so überlegt, so, hey, was habe ich denn überhaupt in den letzten Saisons so gesagt? Ja, Tua spielt die ganze Saison durch, Haken hinter, Phillips und Chubbs haben beide 12+6, das haben die Verletzungen durchkreuzt, sonst hätte das gepasst. Dolphins haben weniger Sex kassiert, Running Backs hatten über 78 Receptions, die hatten fast 100. Und die Dolphins gewinnen mindestens ein Playoff-Spiel. Das hat nicht so gut geklappt. Aber insgesamt waren sehr, sehr viele Sachen hier auch mit die Offense so bedeuten. Und mir ist es dieses Jahr ein bisschen schwieriger gefallen. Ich habe auch nur 4 tatsächlich. Aber genau, das würde ich einfach mal so sagen. Und Thilo, du darfst gerne anfangen, weil du bei dieser Folge noch nie dabei warst. Dementsprechend darfst du gerne mit deiner ersten Bold Prediction anfangen.
Mir fiel es auch tatsächlich echt schwer. Ich fange mal vielleicht so mit einer... Ich habe auch ein paar, die nicht so schön sind. Aber ich fange mal mit einer schönen an und ich sage, Storm Duck wird der neue Kader Kahu und fängt dabei mindestens ein Pick 6.
Nice. Kader Kahu. Das freut mich. Ich bin ein richtiger Fan inzwischen von Storm Duck. Find's richtig nice.
Ja, der Name ist halt Weltklasse und wir müssen halt uns jetzt so lange einreden. In der Preseason hat es Bock gemacht, ihn zu sehen. Wir müssen uns einreden, dass das wird und ich will das auch. Ich will, dass wir da so einen kleinen Rohdiamanten gefunden haben und dann einfach nur sagen, er schafft den Kader, wäre ja langweilig, deswegen fängt er noch ein Pick 6 dazu. Mindestens ein.
Nice. So soll es sein. Micho, was ist so bei dir als erstes?
Ich gehe auf die Offense-Seite und ich weiß, nach unserer letzten Saison ist es schwer, in der Offense was Neues zu finden. Aber ich habe 2 Offense-Predictions. Beide haben mit Running Backs zu tun. Und meine erste Bold-Prediction ist, Devin Achane fängt mehr Receiving, also macht mehr Receiving Touchdowns als Running Touchdowns und erzielt mindestens 75%, nee, Quatsch, Entschuldigung, mindestens, ich muss überlegen, wie ich es ausdrücke, erzielt mindestens, wenn er 100 Yards erzielt, Rushing Yards erzielt, erzielt er mindestens 75 Receiving Yards. Das heißt, zu seinen Receiving Yards kommen nochmal 75% on top, zu seinen Rushing Yards kommen nochmal 75% on top an Rushing Yards. So rum. Wow. Ich hoffe, es war verständlich, trotz des der Pausen und des Gewürges.
Ja, das war am Ende doch verständlich. Ja, ich habe mir mit der Offense schwer getan. Ich habe eine für die Offense tatsächlich. Die kommt aber später. Und ich habe auch nur positive, weil negative fallen mir immer so schwer, weil da das ist so, ja, keine Ahnung, mag ich nicht und weiß ich auch nicht, so kann ich immer schlecht so einschätzen. Also dafür bin ich nicht bold genug, um da irgendwelche Negativen rauszuhauen. Aber ich habe Jalen Phillips mit 15 oder mehr Sacks und dabei nehme ich die PFF-Countweise, also halbe Sacks und ganze Sacks, ja, falls ihr euch wundert. Also ich finde diese halbe Sacks, das ist Quatsch, sage ich jedes Mal, wenn es um das Thema geht, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Damit bin ich, ja, damit angefangen mit der Defense. Micho, dann darfst du mit dem nächsten starten.
Ja, ich habe sogar noch zwei weitere für die Offense. Meine nächste, aber auch Thema Running Back ist, Alec Ingold macht in dieser Saison mindestens 2 Touchdowns.
Nice. Du glaubst also wirklich, dass wir Ingold auch mehr...
Ich will es hoffen, ich will es unbedingt. Ihr wisst, ich liebe Fullbacks.
Das ist richtig. So, dann bin ich tatsächlich, wenn wir denn so weiter. Ich habe, da kommt der Channing Tindall Homer so ein bisschen durch. Channing Tindall spielt mindestens 450 Defensive Snaps diese Saison. Ja. Nachdem er in den letzten Jahren überhaupt nicht gespielt hat, spielte dieses Jahr also 450 Snaps, nur um das mal zu einem zu sortieren, das sind so ungefähr 45-50% der defensiven Snaps und das ist schon eine halbe Starterrolle, ja, gerade in einem Rotational System, wie es bei Viva der Fall ist. Das dazu. Und damit kommen wir, Thilo, zu deiner nächsten Board Prediction.
Ich muss jetzt schummeln. Ich muss jetzt 2 nehmen, weil ihr mir 2 praktisch weggenommen habt, aber ich habe sie noch ein bisschen weiter gemacht.
So, wir treiben
den weggenommen. Erzähl mal. Ja, genau. Micho hat ja gesagt, wenn ich jetzt meine übersetze, A-Chain macht 1000 Yard Running und 750 Yard Passing und ich sage, Devin A-Chain knackt beides die 1000 Yards. Er wird nämlich Receiver Nummer 3 und hat am Ende 1000 Yard Rushing und 1000 Yard Receiving. Also ich setze da nochmal einen drauf. 1:1. Muss ja bold sein, sonst wird's ja langweilig.
Ja. Was? Das ist tatsächlich was, womit ich aber auch, also ich habe da keine Bold Prediction zu, weil ich habe die Running Backs komplett rausgenommen. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir einige Deep Balls auf Devin A-Chain sehen, einfach auch, weil wir Jalen Waddle und Tyreek Hill und A-Chain gleichzeitig Sachen laufen lassen und dann hast du noch einen Jonnu Smith oder ein Raheem Mostert, die dazukommen und das wird ganz, 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 ganz wild. Genau, deswegen, also ich kann das unterstützen.
Und ja, das ist doch gut.
Ja.
Da unterstütze ich jetzt nämlich deine andere Bold Prediction und das war ja Jalen Phillips mindestens 15 Sacks, ne? Und meine ist, Jalen Phillips wird am Ende des Jahres im Konsens Board und dann nehme ich jetzt einfach mal das Downset Talk Edge Rusher Ranking der nächsten Saison, dann wird er in den Top 5 auftauchen.
Okay.
Also Jalen Phillips wird danach in der kleinen deutschen Bubble als Top 5 Edge Rusher auftauchen.
Das freut mich umso mehr. Dann komme ich mit meiner dritten und da geht es um einen Wide Receiver. Und um welchen Wide Receiver geht es wohl? Es geht tatsächlich um Jalen Waddle. Jalen Waddle war letzte Saison so ein bisschen. Meh, er hatte mit Verletzungen zu kämpfen, auch diese Saison startet er wahrscheinlich nicht so 100% fit. Tyreek Hill aber auch, also im Prinzip startet kein anderer Receiver wirklich fit. Aber nach dem kleinen Down hier letztes Jahr glaube ich, dass Jalen Waddle Und das wird super interessant sein, wie sich das dann darauf die Saison entwickeln wird, weil das wird das Ego von Tyreek Hill so ein bisschen ankratzen. Jalen Waddle hat mehr als 12 Touchdowns diese Saison. Ja, also nur um euch das mal, Jalen Waddle hatte 6, 8 und 4 Touchdowns in seinen ersten 3 Jahren. So, jetzt sage ich mindestens 12 Touchdowns. Und trotz dessen, ja, dass wir Tyreek Hill haben, dass wir hoffentlich einen deutlich fitteren Devin Achane haben, dass wir einen Jonnu Smith haben, Durham Smythe ist immer noch da. Ja, also wir haben auch mehr Wettbewerb irgendwo, wie ich finde, für solche Sachen. Und deswegen wird Jalen Waddle mehr als 12 Touchdowns erzielen können. Micho, was ist denn deine Nummer 3?
Gut, dann bleiben wir bei der Offense. Ich sag, Bold Prediction ist Eric Isukanma, River Craycraft, Tyge Washington, Malik Washington, Rexton Berrios werden jeder mindestens einen Touchdown fangen.
Okay. Alle Wide Receiver außer Hill und Waddle.
Also die werden mehr fangen, aber ich glaube, dass jeder Wide Receiver, der quasi regelmäßiger spielt, und da gehe ich dann noch bei Eric Isukanma aus, oder der im Kader steht, oder Beckham oder sowas, die werden alle mindestens einen Touchdown fangen, ja.
Okay. Ja, also ich finde es mutig. Tyge Washington hätte ich jetzt nicht mit reingenommen, aber
ach, mach ich.
Mutig. Find, ja, ist er bold. Ist boldy bold. Also das würde ich schon so unterschreiben. Und ich habe, Micho, wie viel hast du insgesamt?
Ich habe jetzt noch 2.
Thilo, wie viel hast du?
3 noch.
3 noch. Dann machst du mal erstmal weiter.
Weil das ich passt noch auch eine, ganz gut. Ich habe nämlich wunderbar. Eine, die ist auch offensiv und auch so mit Touchdown zu tun, aber nicht mit Receivern, sondern die lautet, wir werden dieses Jahr 3 Tight Ends mit mindestens 3 Touchdowns haben.
Jesus Christ.
Mhm.
Wir machen ja nur noch Touchdowns.
Ja. Jonas Smith sage ich 3. Darren Smith wird auch seine 3 dieses Jahr haben. Und dann überrascht uns jemand.
Es überrascht uns also jemand. Wundervoll. Das finde ich schön. Gut. Micho, deine Nummer 4.
Ja, meine Nummer 4 ist tatsächlich, dass wir einen Spieler haben, der eine zweistellige Sackzahl auflegt, mit dem keiner rechnet, nämlich tatsächlich Mohamed Kamara.
Nice.
Ich finde den Spieler total klasse. Ich finde den tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, sogar besser als Shop Robinson vom Gesamtprinzip her. Und deswegen sage ich ganz klar, der wird durch die Decke gehen.
Mein Scouting-Herz blutet. Aber ich habe Kamara auch, ich hatte ziemlich Spaß bei dem Tape. Also das kann man definitiv sagen. Tape schauen bei Kamara war sehr, sehr spaßig. Aber genau. Wundervoll. So, damit kommen wir zu Nummer 5 von Thilo.
Mhm. Jetzt wird es langsam ein bisschen negativer, aber ich habe es positiv verpackt. ich nenne das Ganze Chris Greer sieht was wir nicht sehen. Die O-Line ist besser, als wir erwarten, und deswegen werde ich im nächsten Jahr, wenn ich 2 Wochen in Miami bin, das habe ich tatsächlich schon gebucht, ihm eine selbstgebraute Schnapsflasche übergeben und mich herzlich bei ihm entschuldigen.
Okay. Also, das sind jetzt so viele. Erstmal cool, dass du rüberfliegst, ja. Nice. Zweite. Du brauchst selber Schnaps und du brennst selber Brennen, Schnaps.
Ja, ja, genau. Ja.
Wild, okay. Hatte ich auch mal überlegt, aber nie irgendwie dazu gekommen. Ich trinke auch gar nicht mehr so wirklich Alkohol. Und du willst Chris Greer eine Flasche
ja.
von... Geil.
Ja.
Nice, ey.
Das kriegen wir schon. Irgendwie kriegen wir das hin.
Du, auf jeden Fall. Wir werden dich da unterstützen. Ich werde, also wie wir können, werden wir dich da unterstützen. Witzig, finde ich cool. Und ja, dann kannst du dann ja bald den offiziellen Dolphins-Schnaps brennen. Da sehe ich dich dann jetzt auf jeden Fall. So, dann komme ich zu meiner letzten Bold Prediction. Und das geht dahin, dass die Dolphins mindestens 2 Playoff-Spiele gewinnen. Ich finde das bold, weil die Dolphins das Team sind, was am nächsten auf den Playoff-Sieg wartet. Und dazu stehen die Dolphins mit 2 Playoff-Siegen auch im Super Bowl, weil sie einfach der Number One Seed sind. Und das, denke ich, sollte bold genug sein, um nicht nur 2 Playoff-Siege, sondern auch einfach den Number One Spot zu securen. Die Dolphins haben einfach kaum Verletzungen und rasen durch die Liga. Und am Ende wird man sich denken, hat Tua wirklich den MVP-Titel gewonnen? Ist es wirklich Reality geworden? Und ich werde dann so viele Witze machen, wenn so etwas passieren sollte auf Social Media. Aber das ist eher bold, als dass es aktuell noch Realität ist. Aber man weiß ja nie. Und damit kommen wir, Micho, zu deiner letzten Bold Prediction.
Ja, meine letzte Bold Prediction ist tatsächlich etwas negativer. Und zwar glaube ich, dass Jake Bailey, unser Panther, tatsächlich, wenn man die Yards per Punt Return, Return Yards per Punt gegen ihn sieht, dass er tatsächlich Nummer 32 der Liga sein wird am Ende der Saison. Das heißt, dass er die meisten Return Yards pro Punt gegen sich kriegt.
Okay. Oh, das ist bitter, ne? Glaubst du, dass wir nächste Saison dann einen neuen Special Teams Koordinator haben?
Möglich. Tatsache ist, ich bin kein großer Fan von Jack Bailey und ich habe mit mir gehadert, weil ich es gar nicht mal für so bold halte.
Ach, was bist denn jetzt so? Aber gut, ich habe das mal hier notiert, ne? Ja? Und hoffe, dass die Dolphins das nicht sehen und denken, oh, was macht der Rico da? Ist ja gar kein Dolphins-Fan. Tilo, was ist denn deine letzte Bold Prediction?
Ja, das ist jetzt gegen jedes Psychologiestudium und der Sandwich-Methode negativ aufzuhören, ne? Katastrophe.
Ja, und das ja, von dem Pädagogen.
Ja, das ist ganz fürchterlich. Wir haben nächstes Jahr wieder einen neuen Defense-Koordinator. Ich befürchte, das wird nicht passen. Ich habe große Angst und irgendwas sorgt dann dafür, dass wir am Ende des Jahres dann doch wieder sagen, wir brauchen defensiv eine Veränderung. Mein Bauch ist ein doofes Bauchgefühl, ich weiß. Aber es ist irgendwie da bei mir.
Witzig, ich dachte jetzt, okay, irgendwer schnappt uns den weg, weil der dieses Jahr schon Headcoach hinter uns hatte. Nee. Okay, da interessant. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber cool. Ja, das sind unsere Bold Predictions. Wie ihr die findet, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Lasst es uns so wissen, was ihr so für Bold Predictions habt. Dann können wir die vielleicht nächste Woche auch noch mit reinbringen in der Pre-Show sozusagen, also in dem Bereich, wo es noch nicht mit den Jungs vermutlich vom Teal Talk losgeht, wo wir dann über das Spiel gegen die Jacksonville Jaguars. Es geht wieder los. Es ist die letzte Woche ohne regulären Football. Ja, wir haben es geschafft. We've survived another year und haben jetzt, was sind das, 24 Wochen in Folge Football. Es wird ein Fest. Es wird so schön. Gut, gibt es noch etwas, was ihr loswerden möchtet?
Nee, mein Aufguss ist jetzt beendet. Ich bin froh, wenn ich aus meiner Hülle hier raus kann, langsam.
Ja, das fühle ich. Ja, ja, auch so der Schweißtropfen. Wir nehmen das ja am Donnerstag auf, wo es so heiß war. Und ja, genau, das ist sehr unangenehm. Gut, aber dann würde ich sagen, ihr habt die Aufgabe, uns alles das zu schreiben, was ich euch in der Folge gesagt habe. Also, was glaubt ihr? Wie schneiden die Dolphins in der Saison ab? Gewinnen die Division? Gewinnen die sogar die Conference? Oder reicht es am Ende doch nicht für die Playoffs? Ja? Und ihr könnt es natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr bei Spielen seid. Das ist natürlich auch mal super interessant. Und welche Bold Predictions habt ihr? Lasst es uns wissen und hört auch beim RTL NFL Radio rein. Da gibt es nächste Woche, gibt es da was von den Dolphins. Ich meine am 3.9., das ist der Dienstag, dass es da um die AFCs geht. Da könnt ihr natürlich gerne reinhören. Um 20 Uhr, danach gibt es, ich meine, es ist 20 Uhr, danach gibt es wieder Wiederholung, ja, bis zum Folgetag, bis zum Mittag und dann weiß ich gar nicht, ob das direkt noch online gestellt wird. Das dazu. Damit habe ich, glaube ich, jetzt auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Grüße gehen raus an alle, die sich gegrüßt haben wollen. Aber Thilo möchte doch noch was sagen.
Ja, zum Schluss noch ganz kurz. Wir haben jetzt tatsächlich zwei Fantasy-Ligen voll. Vielen Dank dafür. Das hat sich jetzt dann über den Aufruf in der Gruppe auch gefunden. Die Drafts laufen. Ich bin in beiden drin, in beiden Commissioner, hab da richtig Bock auf eine schöne Saison und hab mir gerade gedacht, da wir das Thema jetzt hier hatten, der Sieger dieser Runde wird dann etwas Selbstgebranntes bekommen und ihr könnt gerne mal Werbung, kennzeichnen wir jetzt, auf Instagram auf futze.de mal schauen und dann vielleicht mal ein Like da lassen. Aber die Sieger haben jetzt ihren Preis gerade gehört von mir. Lobe ich jetzt aus.
Nice. Werbung nur wegen Markennennung natürlich. Wir
ja, es ist aber nicht meine eingetragene Marke, also es ist alles.
Ja, aber das ist ja auch keine finanzielle Unterstützung,
genau,
die der Dolphins 2.4 erhält durch genau. Nennung von nicht eingetragenen
Marken. Fusel.
Oh, ich liebe diese Disclaimer inzwischen. Genau, natürlich auch wir bekommen natürlich auch keine finanziellen Zuschüsse von RTL, nur weil wir das hier erzählen oder vom RTL NFL Radio. Das läuft ja alles auf freiwilliger Basis. Genau, ja. Ach, das ist die Liga, wo ich das Gewinner-Roster am Draften bin gerade.
Na, kannst dich ja freuen, Mensch, aber du trinkst ihn ja nicht, das ist ja scheiße.
Ich trinke ja nicht, sondern
ja, okay.
Ich trinke sehr, sehr selten, aber dafür dann hochqualitativ. Das ist das, was man sich erzählt. Aber darüber soll es jetzt nicht gehen. Wir haben euch genug erzählt, denke ich, für diese Woche. Und ja, das letzte Mal, glaube ich, so unter anderthalb Stunden für eine längere Zeit jetzt. Ja, vielleicht nächste Woche nochmal, weil es nur eine Pre-Show ist und nur eine Preview und keine Review. Aber ich freue mich. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.